ARD. Talk mit Tees.
Es war so ein unfassbar krasser Moment. An unheimlichem Grusel, an Ekel und gleichzeitiger Faszination, weil da so viel Energie in diesem Raum war. Und ich werde diesen Moment deswegen nie vergessen, weil das einer der ganz wenigen Momente war, wo ich mir dachte, ach krass, so muss es gewesen sein. Das erzählen ja viele Schauspielerinnen. Dieser Moment zwischen Bitte und Danke ist irgendwie eine andere Bewusstseinsebene. Du musst Betonung machen auf erster Silbe. Und das habe ich auch zu Hause von vielen Familienmitgliedern und Freunden von Familie, habe ich das schon immer im Ohr. Wir haben beide sehr geweint und dann hat sie gesagt, you know, she would crawl out of her grave and hate us so much playing her in her home. Das ist meine Rache an dieser bösen Frau.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche sehr gerne mit Menschen, die wir aus der Öffentlichkeit kennen und gerne ein bisschen näher kennenlernen wollen, denn sie haben in der Regel einen sehr interessanten Weg hinter sich. In dieser Folge habe ich mir eingeladen Schauspielerin Lara Mandoki, die einem breiten Publikum durch den Erzgebirgskrimi bekannt wurde. Da ist sie die Kommissarin Sabo. Sie liebt historische Projekte und ihr werdet gleich hören, dass das Drehen solcher Filme auch manchmal eine Zeitreise ist und für die Schauspieler ein sehr bewegendes Erlebnis sein kann. Lara nimmt uns zum Beispiel mit hinter die Kulissen von Die Spaltung der Welt. Da hat sie die Hedwig Höss gespielt, Frau von Lagerkommandant Rudolf Höss. Die beiden haben direkt neben dem Lager von Auschwitz gelebt. Es war die bisher härteste Rolle für Lara und wie sie an die Dreharbeiten herangegangen ist, auch das ist sehr bewegend. Eine Frage zum Beispiel bei den Dreharbeiten, was erzählen wir eigentlich den Kindern, die mitspielen und die Fragen hatten? Auch die Geschichte ihrer eigenen Familie ist spannend. Ihr Vater Leslie war mit 21 aus Ungarn nach Deutschland geflüchtet. Einige werden ihn noch als Mitglied der Gruppe Chinggis Khan kennen. Ihr merkt, alles rund um Lara hat irgendwie mit Geschichte zu tun. Viel Spaß bei dieser amüsanten und auch interessanten Begegnung.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Du hast historische Serien oder Filme, Projekte gedreht, ob für Arte, auch für die BBC. Vienna Blood.
Das Boot.
Auch etwas. Das Boot. Das liebst du, oder? Das Boot liebst du.
Das Boot liebe ich einfach, weil, also nur weil du jetzt historisch gesagt hast und kostümmäßig war das Boot schon wirklich überragend. Also was ich da auch Zeit mit einer Schneiderin verbracht habe, die dann Kostüme geschneidert haben und so, das war schon wirklich ganz, ganz speziell. Deswegen war mir das Boot jetzt nur so wichtig zu erwähnen, weil das war schon, also alles, was man sich so als kleines Mädchen vorgestellt hat mit so ganz viel Make-up und man schaut aus wie im Stummfilm. Das war das Boot.
Aber gab es das nicht schon häufiger? So ganz viel Make-up und ja, nicht wie im Stummfilm natürlich.
Ja, aber das Boot, weil ich halt auch dieses historische Ding habe, das Boot war schon was ganz Besonderes.
Du durftest halt eine Filmdiva spielen und das hat dir so gut gefallen.
Ich gebe es ja zu.
Weißt du, einmal im Leben eine Diva sein.
Ja, und auch noch historisch, wie gesagt. Also das war schon spannend.
War es immer nur ein gemütliches Studio oder war auch, selbst wenn das U-Boot nachgestellt wurde, war es ein beklemmendes, enges Drehen?
Also ich war nie auf dem Boot. Mein Strang war ja nur in Berlin, den wir natürlich...
Ja, natürlich. Du hast ja völlig recht. Du warst ja nie im Boot.
Ich war nie im Boot, nee. ich habe das Boot aber mal gesehen. Und das wird relativ originalgetreu nachgebaut. Also diese Enge und diese Beklemmung haben die Jungs da schon auch wirklich erlebt. Wir haben in Prag gedreht an ganz, ganz, ganz tollen Motiven.
Ja. Du drehst dauernd in Prag, ne?
Ja, irgendwie schon. Also ich freue mich ja, weil, also ich mag Prag sehr gerne, aber es ist manchmal, also ich weiß gar nicht, jetzt irgendwann vor 2, 3 Wochen war ich mal kurz da und war so, ah ja, ich bin mal wieder in Prag. Es ist auch schon irgendwie wie nach Hause kommen.
Schön. So, konntest du dich heute Morgen deine 5 Minuten warm tanzen? Hat das geklappt heute Morgen?
Ja, jeden Morgen. Also die 5 Minuten habe ich jeden Morgen.
Die hast du immer?
Ja.
Denn du bist ja Balletttänzerin dein halbes Leben gewesen.
Ja, das
gewesen.
Stimmt. Das stimmt. Das spüre ich auch in meinen Knien und sieht man auch in meinen Füßen.
Ach wirklich? Sehen die so ruiniert aus oder was ist das bei allen Balletttänzerinnen?
Ja,
so?
Also ich habe ja nie wirklich professionell getanzt dann, weil ich habe dann aufgehört als Teenager. Habe dann Hip-Hop getanzt. Ich war ja dann oberbayerischer Hip-Hop-Meister und so. Ja, aber es war einfach auch ein bisschen cooler. Aber Aber doch die entscheidenden Jahre, die so für sich so ein Fuß entwickelt, habe ich dann doch Ballett getanzt. Und das ist natürlich jetzt einfach nicht, also es gibt sicherlich Muskulatur, gerade im Rücken, für die ist das ganz toll und auch für die Haltung. Und auch für eine gewisse Form der Dehnbarkeit. Aber es ist eine sehr, wie soll ich sagen, körperliche Haltung für die Knie auch, gerade dieses nach außen gebeugte und so.
Oder es und sieht ja auch schon halt immer so aus. Es sieht ja auch immer so künstlich eigentlich aus. Und man denkt, das kann doch nicht gesund sein. Und trotzdem
ist auch nicht wirklich, also ich glaube, so eine klassische Ballerina-Karriere ist einfach dann mit Anfang, Mitte 30 auch vorbei.
Du liebst historische Projekte.
Ja.
Du bist so ein Geschichtsnerd.
Ja.
Wie warst du in der Schule in Geschichte?
Richtig gut, ehrlich gesagt. Aber bei Geschichte ist ja auch ein, also zum Beispiel in Mathe und Chemie war ich schlecht, weil dafür braucht es auch ein bisschen Talent oder logische Verknüpfungsdinge im Kopf. Mhm. Die habe ich halt nicht. Für Geschichte braucht es einen emotionalen Zugang zu Fakten und Zahlen, weil dann ist es nur noch auswendig lernen. Ja. Und auswendig lernen kann ich anscheinend ganz gut.
Hast du gute Eselsbrücken gehabt damals?
Ja.
Für Geschichte?
Ja.
Also du kennst sie alle?
Ja.
Mir fällt
753 schlüpft Ruhm aus dem Ei.
Ist richtig.
612. Was war das?
612 und mit Nineveh war es vorbei.
Okay, geil.
Das Assyrische Reich mit seiner Hauptstadt Nineveh wurde durch die Meder und die Babylonier erobert und vernichtet.
So, das werde ich jetzt nicht vergessen.
612, 333, das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich kann. 333?
333,
ja?
Das rings a bell, das ist auch Rom, gell?
Das ist auch Rom. Griechenland, glaube ich. Eher.
Griechenland?
Ja.
Sag mal.
333 bei Issos Keilerei.
Genau.
Das ist so für mich der Klassiker aller Klassiker. Das ist so das Einzige, was ich wirklich sogar kann. Wobei, weißt du, was da passiert ist bei Issos?
Ist es der Trojanische Krieg gewesen?
Ich weiß nur, Darius der Dritte und Alexander der Große sind dort aufeinander getroffen und Darius erlitt eine große Niederlage. Geschlagen durch Alexander den Großen.
Okay, gut, du erwischst meine tatsächliche Achillesferse. Antike war nie mein Ding. Ich war auch in Latein ein guter Spicker. Bin schon durchgekommen, aber halt eher so Halbseiden. Aber halt alles, was so eigentlich post-napoleonisch, europäisch, Gründungsjahre Europas und so, das ist mein Ding.
Das ist dein Ding, genau. Das heißt, bei dem anderen ist noch Nachholbedarf. Deswegen gehen wir noch ein paar weitere Merksätze durch.
Ja, hau raus.
Weißt du, du sollst ja auch was mitnehmen.
Na klar.
Weißt du, wann Julius Caesar geboren wurde?
Ja, das ist doch Latein, da bin ich raus.
Ja, ich weiß, aber deswegen, da muss ja nachgeholfen werden. Also er wurde 100 vor Christus geboren.
Ja, aber genau 100 vor Christus?
Ich glaube schon. Und zwar, warum auch am 13. Juli. Am 13.
So
Juli,
genau.
100 vor Christus. Deswegen der Satz, vor Christus die 100, Klein Cäsar wird bewundert.
Stand das in Roma 1?
Aber offensichtlich gibt es wirklich nur für diese ganz Alten hier diese. Sehr schön fand ich übrigens 1476, wo Karl der Große bei Granson und Murten geschlagen wurde und dann 1477 bei Nancy wurde er geschlagen.
Mhm.
Da gibt es im Schweizerischen gibt's einen Spruch, den fand ich ganz schön. Karl der Kühne verlor bei Granson das Gut, bei Murten den Mut, bei Nancy das Blut. Und das auf Schweizerisch. Karl der Kühne.
Das ist geil. Kannst du Schweizerisch?
Nein, du?
Nein, leider auch nicht.
Karl der Kühne, Karl,
ja,
verlor bei Granson das Gut. Das kann man gar nicht so richtig schweizerisch aussprechen. Das ist nicht so das, wenn wir so auf lustig machen, weißt du, und das Schweizerische. Nee, dann gibt es im Englischen für Kolumbus, wann hat Amerika entdeckt? Das
1492.
Genau, 1492, Columbus sailed the oceans blue, sagen sie.
Okay, wobei auf dem Weg nach Indien eigentlich, ne?
Ja, auf dem Weg nach Indien eigentlich, total.
Übrigens, wenn wir schon dabei sind,
ja,
was mich, seitdem ich ein Kind bin, so fasziniert hat oder berührt hat oder ich weiß gar nicht, hier in München am Siegestor steht ja so ein wahnsinnig berührender Spruch oben, den haben sie nach dem Krieg hinzugefügt. Ja. Dem Kriege geweiht, vom Kriege zerstört, zum Frieden mahnend.
Mhm. Auf Deutsch?
Auf Deutsch, ja.
Nicht auf Lateinisch oder so. Okay.
Ja, das finde ich schön. Einfach so als Bild, auch mit diesen, ich weiß gar nicht, dafür gibt es auch so einen Ausdruck mit diesen, wenn man Einschusslöcher in Teilen bestehen lässt, in Gebäuden, das haben sie ja auch an der alten Pinakothek und so gemacht, das finde ich wahnsinnig faszinierend, wo du einfach noch die lebendige Geschichte siehst.
Ja klar, da wird Geschichte plötzlich so greifbar, weil genau hier schlug diese Kugel ein.
Ich finde so ein Einschussloch zu sehen, was unglaublich bewegend ist. Ich hatte was bei den Dreharbeiten zu Boot auch so ein krasses Erlebnis, weil wir hatten an einem Drehtag meine Figur wunderschön hergerichtet, Wahnsinnskleid, auf ihrer Filmpremiere. Ja.
Okay.
Und wir waren in einem unglaublich schönen Kino in Prag.
Die Stummfilm-Diva. Genau. War das Stummfilm noch? Das war noch Stummfilm.
Es war nicht Stummfilm, es war ein Schwarz-Weiß-Film.
Nur der Schwarz-Weiß-Film.
Wir haben ja auch ein kleines bisschen von diesem Schwarz-Weiß-Film gedreht. Mhm. Den zeigen wir ja auch auf dieser Kinopremiere.
Ja.
Egal.
Ja?
Auf jeden Fall, es ist ein wunderschöner Kinosaal. Und wir betreten diesen Saal zu dieser Filmpremiere. Und in diesem Saal, wie viele Leute werden da gewesen sein? 300 Komparsen in dieser blauen Marineuniform stehen auf, brüllen Heil Hitler, und auf der Bühne werden in dem Moment die zwei der SS-Flagge runtergelassen und halt die Dritte Reich Hakenkreuzflagge. Und es war so ein unfassbar krasser Moment. Also das war so ein irrsinniger Moment an unheimlichem Grusel, an Ekel und gleichzeitiger Faszination, weil weil da so viel Energie in diesem Raum war. Und ich werde diesen Moment deswegen nie vergessen, weil das einer der ganz wenigen Momente war, wo ich mir dachte, ach krass, so muss es gewesen sein.
Mhm.
Und dafür bin ich da meinem Beruf ja so dankbar, dass ich diese Erfahrungen machen darf. Und dafür, das ist mit ein Grund, warum ich historisch so gerne drehe, weil ich das Gefühl habe, ich kann in eine Zeitkapsel einsteigen und auch ein Abschied 1492 auf dem Weg nach Indien ist ja einer der, wo du nie weißt, wie endlich ist, der ist. Ja, es ist ein anderes Abschied, als ich schreibe dir eine WhatsApp, wenn ich angekommen bin.
Wie fühlt sich meine Figur, wenn sie weiß, ich werde sie nie wiedersehen?
Genau.
Ich musste an Peggy Parnas, jetzt muss ich gerade denken, die mit Umes Arunagirinathan, dem Herzchirurgen, ein Buch geschrieben hat über Flüchte. Kennst du sie? War so eine kultige Journalistin.
Nee,
aus Hamburg
aus
oben.
Hamburg.
Sie ist vor kurzem gestorben mit knapp fast 100. Und sie wurde von ihrer Mutter in Hamburg damals in den Zug gesetzt und nach Schweden per Kindertransport in Sicherheit gebracht. Aber mit dem Wissen auf Seiten der Mutter, ich werde wahrscheinlich selber umgebracht werden als Jüdin. Aber vor allem mit dem Wissen, ich werde mein Kind nie wiedersehen. Zwei Kinder, das Mädchen und den etwas jüngeren Bruder, steckst du in den Zug und du weißt, du wirst sie nie wiedersehen.
Das sind Dimensionen, die wir uns jetzt hier gerade, woanders leider schon, nicht vorstellen können. Ich habe ja auch ein paar Wochen in Auschwitz gedreht. Das hat mich sicherlich verändert als Mensch und auch als Schauspielerin.
Das war eines dieser historischen Projekte natürlich auch.
Für mich das ist sicherlich prägendste, ja.
Die Spaltung der Welt, wo du Hedwig Höss gespielt hast, die Frau vom Lagerkommandanten Rudolf Höss.
Genau.
In Zone of Interest haben wir es im Kino auch gehabt, zufälligerweise
parallel.
Wussten beide voneinander, dass gedreht wird.
Mm-mm.
Auch kurios, gell?
Ja.
Innerhalb kürzester Zeit taucht zweimal dieses Thema auf.
Gut, aber ich meine, Sissi ist ja auch plötzlich tausendfach erschienen wieder.
Aber nicht zu Zeiten von Romy. Da war sie wirklich. Also ein Alleinstellungsmerkmal. Also, oder? Das war wahrscheinlich die schwierigste Rolle, die du in deinem Leben gespielt hast.
Das war die schwierigste Rolle, die ich je gedreht habe, ja.
Nimm uns mit in diese Vorbereitung. Also zunächst einmal, ihr habt in dem Originalkommandantenhaus gedreht.
Ja, wir haben im Original Privatwohnhaus
gedreht. Das haben Zone of Interest nicht.
Nein.
Die haben aufgebaut in Sichtweite, aber die haben ihr eigenes Haus aufgebaut, weil sie das auch gar nicht bekommen haben.
Ja, die haben das, glaube ich, nicht bekommen, wobei ich das nicht ganz genau weiß.
Es ist im Privatbesitz.
Es ist im Privatbesitz. Da wohnt eine ganz normale, oder
von
wohnte, ihr. Jetzt wird das umgebaut zu einem Museum, was ich gelesen habe.
Okay.
Aber zu dem Zeitpunkt wohnte da ganz normal eine Familie. Und wir waren ja eine Arte-Produktion, die deutsch-französisch-polnisch war. Ich hatte eine ganz großartige polnische Regisseurin an meiner Seite, Olga Tadas. Und die polnische Produktion hat eben dieses Original-Wohnhaus irgendwie bekommen.
Ja.
Und das ist schon heftig, ja, weil es ist wirklich so, dass da die Grenzmauer zu Auschwitz der Gartenzaun ist.
Mit all den Geräuschen, die wir hören von drüben, die Schornsteine,
den
die
Gerüchen.
Sind, den Gerüchen.
Und jetzt ist es so, dass also, ich komme gleich auf die Rollenarbeit, ja. Aber die Figur Hedwiges, das Spannende ist, sie ist am Tag meiner Geburt gestorben. Viel später erst erfahren. Also sie ist ja noch sehr, sehr alt geworden. Hat bis zum Schluss davon gesprochen, dass die Jahre in Auschwitz ihre besten Jahre waren. Und man muss sagen, dass der Mensch Hedwig Höss, glaube ich, jetzt was ich aus den ganzen Protokollen, den Nürnberger Prozessaussagen, den Briefen von Rudolf Höss und so für mich so raus und auch mit den Historikerinnen, die an den Drehbüchern gearbeitet haben, was wir so besprochen haben. Ich glaube, dass sie tatsächlich die Radikalere war. Sie hatte auch tatsächlich wohl mal den Vorschlag gebracht, dass wenn Tsiankali knapp wird, weil man es auch an der Ostfront braucht, dort Kinder unter 10 Jahre direkt ins Krematorium schieben möchte. Sie hatte aber 5 kleine Kinder bei sich dort in diesem Garten. So, und jetzt ist natürlich meine Aufgabe gewesen, ich spiele ja nicht meinen Kommentar, ich spiele ja nicht meine Meinung, ich spiele ja nicht meine Haltung. Meine Aufgabe ist, in die Gedankenrealität dieser Figur einzusteigen, in die Zeit der Figur einzusteigen, in die Gedankenrealität. Ich muss dazu sagen, ich habe mit Olga eine herausragende Regisseurin an meiner Seite gehabt. Und ich habe einen Coach, Thomas Bartholomäus, der mich jetzt auch seit Jahren begleitet, der mich auch durch diese Arbeit begleitet hat und mir geholfen hat, diese Figur zu bauen. Und das handelt erstmal davon natürlich, dass ich mir ganz viel angelesen habe, also auch Erziehung im Dritten Reich und so. Das war total spannend für mich, weil ich ganz viel über Deutschland und deutsche Männer verstanden habe, noch Generationen später. Das Beziehungsverhalten der Deutschen, wo ich als Ungarin manchmal daneben stehe und mir denke, ihr habt irgendein Problem.
Wie zum Beispiel? Also was hast du erfahren?
Oder was hast du verstanden über die deutschen Männer? Emotionen sprechen, Nähe, Distanz.
Dass sie das nicht wollen.
Es gibt da eine andere emotionale Verfügbarkeit manchmal. Und ich habe sehr, 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 sehr viel verstanden. Also und man muss aber dazu sagen, dass die in der DDR und aber in jedem Land, in dem Stalin geherrscht hat und der Stalinismus war, ja Teile dieser Erziehung weiter fortgeführt wurden. Also eine Erziehungsform, die ursprünglich aus dem preußischen Militär kommt, nämlich zu sagen, die Mutter entbindet und in dem Moment wird das Kind aber der Mutter sofort entzogen und erstmal in einem separaten Raum ausschreien gelassen, damit keine Mutter-Kind-Bindung entstehen kann. Grundsätzlich geht es darum, dass du Menschen quasi verunmöglichst, eine zwischenmenschliche Beziehung, Bindung eingehen zu können, weil dadurch entsteht ja auch Empathie. Und wenn du indoktrinieren willst, ist das natürlich ein Problem, ja. Und das machen sich Diktaturen zu eigen. Also schon die frühe Indoktrination von Kindern und so wissen wir ja. Und also das ist jetzt die ganz, ganz grobe Zusammenfassung
natürlich,
von dem, was ich mir da so angelesen
Dritte
habe.
Dritte Reich dann galt.
Genau. Und das war für mich hilfreich, überhaupt zu verstehen, wie kann man so weit kommen, ja.
Ja, das heißt, Jungen waren auf jeden Fall dem Vater nahestehend, sowieso immer.
Wie war nahestehend das nicht?
Nicht nahestehend, nicht.
Niemandem nahestehend und schon gar nicht den Eltern.
Okay.
Man hatte hart zu sein und zu funktionieren, Gefühle sind Schwäche. So, Empathie ist Schwäche.
Ja.
Und total interessante Rolle auch übrigens, die Frauen im Dritten Reich, die für das Mutterkreuz Soldaten für Hitler geboren haben, die auch Denunziantinnen waren und so. Ich finde, nach meinem Gefühl, nach dem, wie ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt und auseinandergesetzt habe, fehlen mir die Frauenfiguren in der Aufarbeitung, die wir besprechen, wo die auch Verantwortung übernommen haben, die auch Täterinnen sind, weil wir tun so, als wären die Frauen im Dritten Reich Heilige oder Huren gewesen, sie waren auch Täterinnen. Wie Hedwig Höss auch. Also von außen, ich habe mir das ganze Nürnberger Prozesse, alles an Fotobildmaterial und so weiter, ich habe halt alles zusammengehortet und teilweise auch von der Produktion bekommen, was ich kriegen konnte und habe da angefangen zu recherchieren. Ähnlich wie vielleicht ein Journalist, eine Journalistin auch. Und dann kam die zweite Ebene zu sagen, okay, was für eine Sexualität hat diese Frau, was für eine Beziehung hat sie zu ihrem Mann und so weiter. Und das baut man dann alles und bis hin dann zu den Gedanken. Und das sich dann natürlich darauf einzulassen, zu sagen, okay, es gibt Menschen und es gibt lebensunwerte Kreaturen. Macht keinen Unterschied, ob was Kind, Mann, egal, völlig gleichgültig. Kreaturen, ja, in diese Gedankenwelt einzutauchen, ist natürlich schon tough.
Das Kostüm hilft natürlich immer, auch das eigene Denken vom Jetzt-Denken deiner Figur vor der Kamera zu trennen.
Sagen wir mal so, dass ich hatte mit meinen Spielkindern, hatte ich die Vereinbarung, wenn ich nicht im Kostüm bin, dann kuscheln wir und verbringen Zeit miteinander und essen zusammen und so weiter. Und wenn ich im Kostüm bin, dann bin ich erstens die Mutter, ja, und zweitens hat man sich mir nicht zu nähern, auch außer ich erlaube es. Und das Faszinierende war, die Kinder haben das sofort rausgehabt. Die Kinder hatten sofort raus, wenn wir im Kostüm sind, sind sie mir anders begegnet als privat.
Okay.
Das war total, meine Kinder, muss ich echt sagen, waren so tolle Schauspieler. Und tolle, süße, wunderbare Wesen, die einfach ganz furchtbar klare Fragen gestellt haben, die mich echt überfordert haben. Wir hatten eine Szene, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo die Kinder Erdbeeren in das wurde in den Nürnberger Prozessen auch so erzählt, wo die Kinder auf dem Erdbeerfeld Erdbeeren einsammeln. Hm. Es regnet dann aber Asche drauf.
Im Garten ist
Im
das,
Garten.
Ne?
Es regnet aber Asche drauf. Und die Mutter wird sauer und sagt, die müsst jetzt diese Erdbeeren abwaschen, ja, diese scheiß Asche. Sie wusste ja, was für Asche das ist, ja. Und in dem Moment fangen die Erschießungen drüben an. Das war noch vor der Vergasungszeit.
Ja.
Und dann kommen die Kinder und fragen, was das ist. Und dann sagt die Mutter, das sind nur die Vögel. Weil da drüben sind Vögel, die essen uns die ganzen Kirschen weg, die müssen erschossen werden.
Mhm.
Und dann haben wir diese Szene gedreht und dann kommt meine älteste Tochter zu mir und sagt, Lara, was wird denn da drüben erschossen? Sind das wirklich Vögel?
Mhm.
Was soll ich ihr denn sagen? Die waren ja sehr klein, die waren ja 5, 7 und 9. Und wir konnten denen nicht erzählen, was da.
Nein.
Das ging nicht.
Aber es muss sich ja jemand auch vorher Gedanken darüber gemacht haben, was man
Eltern
überhaupt
waren
den
da,
Kindern
die,
zumutet.
Die Regisseurin war da und es gab auch eine Betreuerin und so. Aber wie erzählst du es dem Kind, ja, wenn es dort vor Ort ist? Und was mich wirklich, wirklich niemals loslassen wird, sind die Gleise, die da genauso liegen. Und die man entlang geht und die geht man entlang und die geht man entlang und die geht man entlang. Und man begreift es nicht und man begreift es nicht und man begreift es nicht.
Dieses Kommandantenhaus hast du sicherlich kennengelernt als Lara, als ihr es zum ersten Mal besichtigt habt, schätze ich mal?
Tatsächlich nicht.
Ach,
tatsächlich war es so, dass ich bin am ersten Tag, also aber am Anreisetag, bin ich mit meinem Kollegen Christian Rott dort gewesen, nur im Garten, und ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich nicht weiter gehe, sondern dieses Haus und Auschwitz für mich nur als Hedwig Hörst zu betreten,
ja,
weil ich auch gemerkt habe, dass es für mich emotional too much dann ist. Und ich habe erst nach Ende der Dreharbeiten die Führung gemacht.
Wir können sehr leicht nachvollziehen, dieses ist kein Drehort wie jeder andere.
Mhm.
Man spielt auch andere schreckliche Dinge und im Krieg und Ausnahmesituationen, die dann aber trotzdem in einem neutralen Gebiet stattfinden, irgendwo,
mhm,
weißt du, in der Walachei draußen. Dieses ist ein grausamer historischer Ort.
Mhm.
Das ist schon etwas anderes. Welche Art von psychologischer Betreuung hast du denn trotzdem für dich auch noch gehabt, um da auch wirklich auch gut mit umgehen zu können, um auch nach Feierabend, also wenn man das so nennen kann, nach Drehschluss für den Tag, dann auch wieder kurzes Gegengewicht zu haben. Denn man kann das natürlich jetzt nicht mitnehmen. Man muss irgendwann um 20 Uhr, muss man den Schalter umschalten, sonst drehst du ja durch. Wie hast du es geschafft?
Ich merke jetzt, während ich erzähle, dass wieder sehr viele Gefühle hochkommen. Also ich glaube, es wird mich mein Leben lang begleiten.
Ja.
Aber um eine lustige Anekdote zu erzählen.
Okay.
Wir waren im Hyatt Auschwitz untergebracht. Das,
okay,
klingt jetzt total skurril, ja?
Dieser Satz, ich habe gerade totale Gänsehaut.
Genau.
Weil dieser Satz wirkt so komplett absurd.
Also ich erzähle zwei Sachen dazu.
Ja, 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 ja.
Man muss sich natürlich vorstellen, dass dadurch, dass Auschwitz sehr viel besichtigt wird, ist es so, dass es dann alle großen Hotels sind vertreten.
Ja, klar.
Und man muss auch wissen, die Busse, die von diesen Hotels zu den Konzentrationslagern fahren, sind ausrangierte BVG-Busse, also von der Berliner Verkehrsgesellschaft. Und man sieht also morgens häufig orthodoxe Juden und Jüdinnen-Familien, die noch beten in der Hotellobby und dann in diese Busse steigen, wo drauf steht Buchenwald, Konzentrationslager 1 und 2. Also dieses Bild werde ich nie vergessen. Das ist einfach unfassbar. Aber ich wollte ja das erzählen, wie wir die Abende begangen haben. Und wir hatten irgendwann so den Dreh raus, dass wir uns abends immer an einem großen Tisch in diesem Hotelrestaurant getroffen haben und da zusammen saßen. Und wir haben unglaublich viel gelacht über die Figuren. Und haben immer gedacht, und haben, also Olga war immer die allerbeste, sie so, can you imagine, Rudolf, I don't think he ever could get it up, wenn Hedwig, und wir haben wirklich die absolut abartigsten, perversesten Witze über diese Personen gemacht. Und sie hat mich am letzten Tag, nach der letzten Szene, die wir gedreht haben, lang im Arm gehabt. Und wir haben beide sehr geweint. Und dann hat sie gesagt, you know, she would crawl out of her grave and hate us so much for us, a homosexual Polish director and a Hungarian actress playing her in her home. Das ist meine Rache an dieser bösen Frau.
Es ist gut, auch mit Humor letztendlich. Total. Also ich meine, der jiddische Humor zeigt es ja auch, dass man mit schwerem Leid auch einfach mit Humor dagegen ankämpfen kann tatsächlich. Klingt für viele erstmal absurd, aber es funktioniert. Es ist geschichtlich.
Also für uns Team war das existenziell abends. Und auch total verbindend und wahnsinnig schön.
Beschreib noch einmal diese eine Szene. Du verrätst den Mann, um den Sohn zu retten und bist ganz wütend und verzweifelt und fängst an zu singen.
Das habe ich improvisiert. Und ich kann nicht erklären, warum das passiert ist. Das ist das Lied, das wir am Anfang gesungen haben. Ich werde es jetzt bewusst auch nicht nennen, weil es wird in rechtsradikalen Kreisen immer noch gesungen.
Wird es das okay?
Mein YouTube-Algorithmus war danach auch wirklich sehr schwierig. Okay. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass Rudolf Höss ist abgehauen und wollte über die Rattenlinie Schleswig-Holstein-Argentinien, wollte dann abhauen sozusagen. Und die Familie ist dann auch, hat auch Auschwitz verlassen, also Hedwig und die Kinder, und sind auch nach Schleswig-Holstein gegangen. Und dort hat per Zufall, es gibt eine Begegnung dann nochmal zwischen Rudolf und Hedwig, wo sie die Insignien und so vergraben. Und per Zufall kommt ein britischer Soldat, findet den ältesten Sohn und nimmt ihn fest und verhört Hedwig Höss und sagt ihr, okay, also der Sohn geht jetzt entweder nach Sibirien oder sie verraten mir, wo ihr Mann ist. Und original muss es wohl so gewesen sein, das ist nicht bei uns im Film gewesen, aber für sie war es so, dass die anderen vier Mädchen waren eigentlich lebensunwert. Aber in diesen ältesten Sohn, den Jürgen, der hat sie viel investiert. Das war ein harter Bursche, der sollte leben. Deswegen haben die Engländer zufällig auch ihre einzige Achillesferse getroffen, nämlich diesen Sohn. Die anderen vier hätte sie sofort geschickt nach Sibirien. Ja. Jedenfalls genau verrät sie dann ihren Mann und singt dann nochmal. Und das war wirklich, das kam aus der...
Einfach.
Ich kann nicht, das sind bestimmte Prozesse, die kann ich nicht beschreiben. Das werden sicherlich andere Schauspielerinnen und Schauspieler auch. Vielleicht finden die bessere Worte dafür, wie sowas passiert.
Die Spaltung der Welt auf jeden Fall, das ist eine kleine Serie. Gibt es immer noch bei Arte in der Mediathek zu sehen?
Ja.
Es geht um die Jahre 39 bis 62, verschiedene Persönlichkeiten, die dort.
Übrigens, in einer Episode geht es auch um 1956, die Revolution in Ungarn, die ja meine Familiengeschichte sehr geprägt hat, weil im Zuge dessen sind ja meine Großeltern mütterlicherseits auch migriert. Und auch mein Großvater väterlicherseits war daran beteiligt. Und 56 ist ein ständiger Begleiter meiner Kindheit gewesen. Mhm. Also insofern war das für mich irgendwie auch sehr besonders, dass auch noch das darum fand in diesem Projekt.
Dein Vater ist geflüchtet als 21-Jähriger. Mhm. Der war ja Musiker. Der war einfach Rock- und Jazzmusiker. Und sein Vater wollte, das habe ich nochmal nachgelesen jetzt, der hat ihm gesagt, am Sterbebett noch, Junge, leb deine Träume und vergeude nicht irgendwelche Zeit. Und dann hat dein Vater aber, finde ich, so ganz schönen Satz gesagt. Also nachdem der Großvater, dein Großvater, den du nie miterlebt hast, dann zu ihm sagte, du musst gehen, lebe deine Träume und träume nicht dein Leben. Und dann hat dein Vater, Leslie, hat dann gesagt, aber ich fühlte mich wohl, auch in einer Diktatur verliebt man sich. Und man macht Musik und man hat
Sachen,
eine tolle
diese,
Band.
Das ist jetzt so interessant, weißt weil jetzt du? Ist die Flucht 50 Jahre her, ja.
Ja.
Und da diese Add-on mit dem, auch in einer Diktatur, das kann er, glaube ich, erst jetzt so benennen. Das hat er früher nie gesagt, weil da überwog noch was anderes. Ich glaube, jetzt ist da eine andere Befriedung vielleicht da oder auch eine andere Nostalgie für diese Zeit. Aber ja, das, also sagen wir mal so, ich glaube, was mich nicht so einzigartig macht in meiner Biografie, sondern mit sehr, sehr vielen Migrantenkindern der ersten, zweiten, dritten Generation verbindet, ist das, wenn die Eltern quasi mit so einem so eine Aufgabe auch mitgeben, ja. Weil ich habe doch mein Leben riskiert, damit du alles werden kannst, alle Freiheiten kannst, alles Glück haben kannst. Das ist auch eine Lebensaufgabe.
Aber das haben sie dir jetzt nicht mitgegeben. Er hat vor allem an sich gedacht.
In dem Fall schon, also, aber das sind ja Sätze oder das sind
spürst du eine Bürde?
Ja klar, also was heißt Bürde? Aber ich weiß um die Nicht-Selbstverständlichkeit meines Lebens, ja? Und ich glaube, das verbindet mich aber mit ich glaube, alle Migrantenkinder, können, wie gesagt, der ersten, zweiten oder dritten Generation wissen, was ich meine.
Und dein Vater hat dann gesagt, also ich zitiere jetzt deinen Vater, ja, du weißt es ja selber, aber ich habe es jetzt gelesen, erst gestern, er war ja die Rockstimme des studentischen Aufstandes. Er war Oppositionsbewegung und wollte letztendlich irgendwann auch mal nach London, nach New York, nach München, nach Los Angeles. Und dann hat er es riskiert, diese Flucht anzutreten. Und ist dann letztendlich auch sogar in München gelandet. Ist ja auch nicht selbstverständlich, oder?
Ja, für die Zeit gar nicht so abwegig, denn das war genau die Zeit, wo Munich Disco und der Munich Sound und München halt the place to be war.
Mhm. Das ist halt, aber konnte er sich das aussuchen, wo er landet? Das meint ihr, weil er ist ja auch erstmal in einem Auffanglager gelandet.
Also seine Fluchtgeschichte muss er nochmal im Detail erzählen, aber es war ein bisschen so, dass München nur eine Zwischenstation war. Und er, Gabor und Laszlo, also mit dann seine beiden Freunde, mit denen, die übrigens alle noch gesund und munter sind, das ist ganz großartig. Die haben jetzt, ich habe mich so gefreut, weil die haben mir ein Foto geschickt, jetzt im August aus Budapest zu dritt beim Essen, so 50-jährigen Fluchttag, wo ich mir dachte, was für ein Glück, dass alle mit Anfang 70 noch so beisammen sind.
Ach, da waren sie drüben.
Mhm. Naja, jedenfalls München war eine Zwischenstation und sie sind dann weiter. Sie wollten nach Schweden und von Schweden nach Amerika. Über Schweden war wohl die Route, also da hatten sie schon Freunde, die vorher migriert sind. Und über Schweden war die Route nach Amerika wohl die leichtere. Jedenfalls Drittstaatabkommen wurden sie an der dänisch-deutschen Grenze bei Flensburg erwischt und dann galt das Drittstaatabkommen. Und dann sind sie halt damals in der Nähe von Stuttgart im Asylantenlager gelandet und wurden dort auch registriert. Und so blieben sie dann halt in Deutschland. Und mein Vater wurde dann von einem schwäbischen Paar aufgenommen, der bis zu ihrem Tod Mutti und Vati genannt hat. Also mein Vater und sein Freund Laszlo. Und die haben ihm die ersten Instrumente finanziert und dann konnten die sehr schnell eigentlich anfangen zu arbeiten.
Ach, das ist ja toll.
Genau, aber das ist so die Lebensgeschichte von meinem Vater, die er sicherlich auch mal sehr detailliert erzählen wird. Aber das sind natürlich so die Geschichten, mit denen wir so aufgewachsen sind.
Was macht Laszlo heute?
Laszlo ist immer noch Musiker. Der hat ganz viel komponiert und ist in München. Und genauso wie Gabor. Gabor ist in L.A., der hat ja Simpsons und Dings. Und
der wollte großer Filmemacher werden.
Ist es geworden.
Und er ist es geworden.
Ja, und ich habe auch bei ihm immer wieder gewohnt, während ich in L.A. studiert habe. Egal, beide sind für mich so väterliche, wichtige, prägende Figuren.
Ja. Ach, dann haben Laszlo und er auch zusammen Musik gemacht. Und
ja,
auch in München
ganz viel,
oder?
Also ganz viel komponiert auch.
Erfolgreicher Produzent.
Absolut, Lebensbegleiter füreinander auf jeden Fall.
Jennifer Rush, No Angels.
Everything.
Und ich habe als Kind halt Genghis Khan miterlebt. Also ich weiß gar nicht, wie dein Vater heute darauf blickt. Er hat es dann irgendwann mal als quasi Unfall bezeichnet oder so.
Ich glaube auch mit zunehmend mehr Humor.
Also er wollte eigentlich ganz andere Musik machen.
Ja.
Ja. Und da habe ich diese eine Passage gestern noch gefunden. Und das fand ich sehr süß, denn du hast offensichtlich sehr spät davon erfahren, dass er Genghis Khan gemacht hat. Als er dann erzählt hat, als Lara 5 Jahre alt war und mit ihren kleinen Geschwistern unsere Bibliothek auseinandergenommen hatte. Und ich aus dem Studio nach Hause kam, lag unter anderem ein Buch über Genghis Khan auf dem Boden. Und sie sagte,
ich habe halt dieses Buch irgendwo gefunden, im Bücherregal oder so, ich weiß es nicht mehr. Und fand es halt höchst skurril, weil mein Vater irgendwie jetzt in Faschingskostüm zu stecken, war ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann war er da so verkleidet, das fand ich also sehr merkwürdig.
Ja. Papa, ich dachte, du magst keinen Karneval. Was ist denn das für ein komisches Faschingskostüm?
Ich bin mir sicher, ich habe nicht Karneval gesagt. Karneval habe ich wahrscheinlich als Wort so mit 20 gelernt.
Das hat er gesagt. Auf jeden Fall, da habe ich festgestellt, ich habe das meinen Kindern nie erzählt, sagte er lachend.
Ja, nee, klar.
Ja.
Das war schon so, logisch.
Du, deutsche Musikgeschichte.
Ja, absolut. Absolut.
Kannst du sagen, was du willst.
Du, ich bin hier vollkommen fein.
Du hast aber auch Musik. Also ich meine, mit so einem Vater.
Ja, na, ich hatte ganz viel Klavierunterricht.
Du hast Klavierunterricht und so gehabt, aber der Traum, Musikerin zu werden, der war jetzt nie da.
Der war nie da. Okay. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich dann Talent habe. Und ich weiß noch, so Musikvorspiel mit dem, also Klaviervorspiel und so, es war für mich die pure Qual, da auf die Bühne zu gehen. Es war was ganz anderes, okay, wie wenn ich Theater spielen durfte. Mhm. Und ich habe eine begnadete Schwester und auch einen sehr talentierten Bruder. Mich hat es halt echt nicht erwischt. Das ist aber auch echt wirklich okay.
Wir machen eine kurze Autovervollständigung. Vervollständige folgende Sätze, spontan. Das Kleidungsstück, das ich bei einem Feuer als erstes retten würde, ist...
Meine Lederjacke.
Aha, welche Bedeutung hat die?
Das hat damit zu tun, dass ich die einfach seit Jahren mit mir rumschleppe. Es ist ganz schwer, in meiner Größe eine Lederjacke zu finden, weil ich einfach so klein bin.
Bist du so klein?
Ich bin schon recht klein, ja.
Aber... Also mein Vergleich ist immer Niki. Von Niki, die ich auch als Kind gehört habe, weißt du, ich bin ein bayerisches Cowgirl, weiß ich seit jeher, sie ist 1,52 Meter. Und das ist wirklich
gut, dafür
klein.
Ich bin 10 Zentimeter größer.
Wollte gerade sagen, also alles über Niki, finde ich, ist dann normal.
Ja, ja, also ich bin nicht unnormal.
Nein,
aber es ist dennoch
nicht
so, dass alles schneller mal wuchtig an mir ausschaut, gerade so Jacken.
Ja.
Und diese Lederjacke, die passt mir. Und Lederjacken sind einfach saupraktisch, weil du kannst sie in jedem Wetter... Schützen sie dich. Ganz pragmatisch.
Und man sieht immer cool aus.
Und man schaut auch cool aus. Absolut.
Der Song, bei dem ich sofort abschalte, ist...
Cat and I Joe. Oh Gott. Oh Gott.
Cat Night.
Oh, so heißt das. Das fand ich ja schon als Kind. Das ist ganz furchtbar. Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht, warum, wie das Musik sein kann.
Red Eye, Redneck, wie hießen die nochmal? Also
ja,
Cotton Eye Joe.
Auf jeden Fall.
Cotton Eye Joe. Redneck.
Irgendwie so furchtbar. Ganz schlimm.
Ich habe es geliebt, Cotton Eye Joe.
Wirklich?
Ja, ich finde Cotton Eye Joe total großartig. Ich könnte es heute noch, glaube ich, gerne hören.
Du kannst es besser singen als ich.
Ich kann es ja gar nicht singen. Ich kriege die Musik gar nicht. Das ist auch schwer übrigens. Kann jeder zu Hause jetzt mal versuchen zu singen. Das ist total schwer, die Melodie zu singen. Where did you come from? Where did you go? Cotton Eye Joe. Okay. So, was mir Angst macht, ist...
Was mir Angst macht, ist, neben den offensichtlichen Dingen, die Menschen grundsätzlich Angst machen, wie der Tod von jemandem, den man sehr liebt, ist es tiefes, dunkles Wasser, Vögel und Schiffswracks.
Schiffswracks kann ich nachvollziehen. Das hat was unglaublich Gruseliges.
Oh.
Aber hast du Schiffswrack schon mal gesehen?
Nein,
in echt?
Also nein.
Das nicht, okay.
Aber selbst wenn ich ein Foto sehe, zieht es mir schon alles zusammen.
Bei Vögeln wird es schwieriger.
Ja.
Was hat es mit den Vögeln auf sich?
Ich habe, glaube ich, einfach eine Vogelphobie.
Ich glaube,
also
du hast einfach zu früh Alfred Hitchcock den Film geguckt.
Nee, ich hab überhaupt kein Problem mit Spinnen oder Schlangen oder so. Easy. Vögel kacke ich nicht.
Okay. Ja, was mag das wohl sein?
Ich weiß es, also die Vorstellung.
Was sagt deine Therapeutin dazu?
Meine Therapeutin sagt dazu, naja, vielleicht habe ich irgendwie frühkindlich so eine Erfahrung gemacht oder so, man weiß es nicht, ich kann mich an nichts erinnern, aber diese Krallen und dieser Schnabel, der mir die Augen auspiksen kann und so, das geht nicht.
Ich wette, Vögel haben dir irgendwann mal Essen weggenommen.
Also, weißt du, wird schon was gewesen sein.
Du standest irgendwo am Hafen, am Pier und hattest deine Pommes in der Hand und es kam eine Schwalbe oder Möwe und hat dir die Pommes geklaut.
Ja.
Das hat vielleicht ein Trauma hinterlassen. Aber mit den Vögeln, das ist echt interessant.
Ja.
Das ist echt interessant. Das Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meiner Kindheit dazugehört, ist.
Das ist sehr einfach. Das ist
lustig,
sehr, sehr
weil
einfach.
Du musst jetzt wirklich keine Sekunde überlegen.
Meine Eltern. Also vor allem mein Vater hat die Angewohnheit auf allen Stockwerken. Ja. Unser Haus in Tutzing, also das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ist ein sehr, sehr schönes, altes, großes, schiefes Haus. Und was knarzt und so und sein Eigenleben hat. Und es hat aber drei Stockwerke, die belebt sind. Und mein Vater hat die Angewohnheit, in jedem Stockwerk seine Musik sehr laut laufen zu lassen, wenn er zu Hause ist. Und deswegen wusste ich schon immer von Vipen, ob er da ist oder nicht.
Das ist ja witzig.
Also, und das andere, was definitiv ein besonderer Sound meiner Kindheit ist, ist, wenn ich mich nachts aus dem dritten Stock runterschleichen wollte, um abzuhauen, klar, wusste ich genau, an welcher Treppe man wo, wie, weil das alte Haus knarzt wie Sau, wohin ich steigen muss und an welchem Geländer ich wie sliden muss, um da relativ geräuschlos rauszukommen.
Das ist ja auch schön. Ja, also, und er hat Boxen auf jeder Etage und ja, die Musik lief auf jeder Etage. Warum?
Du, wenn du ihn mal vors Mikro kriegst.
Ja, also er wird immer interessanter auf jeden Fall. Also
es ist halt vor allem vor Konzerten, weiß ich, dass er dann halt auch übt und halt die Musik internalisiert und so.
Ja.
Also laute Musik ist definitiv ein Kindheitsbegleiter.
Super. Und war Cotton Eye Joe mal dabei?
Nein, auf gar keinen Fall. Es ist ja nur so Frank Zappa und Jazz Rock und nur so Zeug bei uns gelaufen. George Benson haben meine Eltern viel gehört, das weiß ich. Und viel dazu auch zu zweit getanzt und so.
George Benson, was hat er gemacht? Weil Rock Your Baby ist eine von George McRae.
Give Me a Night. Was hat er denn noch gemacht?
George Carnival. Benson. Ich kenne ihn auch, George Benson,
ja,
aber,
ich kann
aber
ja nicht
natürlich
sehen.
War jetzt keiner so groß für die Charts, weißt du, deswegen aber.
So Richtung Seal auch. Seal haben sie auch viel gehört. Ja.
Und das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Gar keins, denn ich...
Nee, ich weiß, deswegen, du hast es dir nie stechen lassen. Aber was zeigt dieses Tattoo, das du dir nie hast stechen lassen? Also mit anderen Worten, wenn du irgendwas mal als Tattoo erwägen würdest...
Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig kluge Frage.
Was wäre...
Ich jetzt echt drüber nachdenken müssen.
Ja. Was wäre, wenn ein cooles...
Okay, dann würde ich wahrscheinlich das Wort Szeretet nehmen. Das heißt Liebe auf Ungarisch. Und das ist ein wahnsinnig schönes Wort, weil es setzt sich zusammen aus Szer und Etet.
Ja.
Und Szer ist das Mittel, Etet, das mich nährt.
Das
Liebe ist das Mittel, das mich nährt.
Oh, das ist aber schön. Ja. Okay. Und wo wird es nie gewesen sein?
Auf meinem Arsch natürlich.
Auf dem Arsch natürlich. Ah, Lara, du bist auch noch in Petra geht baden, bist du auch noch dabei? Das ist so eine kleine, schon auch eine Komödie, auf jeden Fall.
Es ist eine Komödie, es ist vor allen Dingen deswegen auch ein sehr besonderer Film, weil ihn der großartige Rainer Kaufmann inszeniert hat.
Ja, er ist ja ein großer.
Er ist einfach wirklich toll. Also Rainer Kaufmann ist einfach so ein Regisseur, wo ich sage, danke, dass ich mit dir drehen durfte. Es ist auf jeden Fall einfach ein Check auf meiner Schauspielerinnenliste.
Was macht denn der so? Besonders.
Abgesehen davon, dass der menschlich einfach warm, aufmerksam, empathisch, leidenschaftlich, im positivsten Sinne kindlich, respektvoll. Also so lauter Eigenschaften, ja, die im Verbund echt eine Besonderheit sind, hat er einfach ein irrsinniges Gefühl für Timing und ein ganz tolle Sprache mit Schauspielern. Du weißt immer, du weißt, was er von dir will.
Du weißt schon, dass das so für Außenstehende immer ein ganz furchtbarer Satz ist. Ah, der hat so ein gutes Timing. Weil letztendlich wissen wir, was gemeint ist. Und dennoch fragt man sich, was ist denn eigentlich so schwer am Timing? Dass man die Pause groß macht oder klein macht oder so. Was ist denn daran so schwer?
Es hat vielleicht anders ausgesehen. Das ist total berechtigte Frage. Timing hat oft manchmal damit zu tun, wie an welcher Stelle in einer Szene, in einem Satz, in einem Film man in welche emotionale Amplitude vielleicht was inszeniert.
Mhm.
Zum Beispiel, das wäre Timing. Vielleicht ist Timing gut zu übersetzen mit dem Wort Dramaturgie.
Mhm. Also, dass man vielleicht so eine Situation hat, man schluchzt, man ist in Tränen und dann kommt aber dieser Knackpunkt, wo man plötzlich in so ein Lachen kommt.
Zum Beispiel, ist der da? Ist der da nicht? Wo ist der? Und das sind die Unterschiede zwischen einem Gag, der funktioniert und dem gleichen Gag, der vielleicht nicht funktioniert.
Ja.
Das meint man mit Timing.
Hast du auch schon mal ein Schloss an eine Brücke gehängt, wie die beiden das in dem Film machen? Weißt du, sie sind in Prag und dann...
Nee,
dann gibt es diese Geschichte einfach, von dem Wassermann aus Prag, weißt du, der guckt sich die Schlösser an, die Verliebten dann an die Brücke gehängt haben und wenn die Liebe echt war oder noch Bestand hat, dann lässt das dran und wenn aber nicht, dann holt er das Schloss und versenkt es unten, da wo der Schlüssel auch ist.
Das ist die gruselige tschechische Version davon, ne? Nee, sowas habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich bin erstaunlich unromantisch, glaube ich, ehrlich gesagt.
Finde ich aber auch ganz wohltuend, weil Romantik ist auch oft so ein Klischee irgendwie.
Unglaublich.
Das heißt, es ist nichts, was vielleicht wirklich von innen kommt, sondern es ist einfach so ein Bild, das man so zu bedienen hat von außen.
Genau, da habe ich auch ein Problem mit. Also das, was
ich glaube, das macht dich total attraktiv, dass du sagst, ich bin gar nicht so der romantische Typ.
Ja.
Ich glaube, dass sowas sehr attraktiv macht.
Das weiß ich gar nicht. Es ist nur alles, was mich, unverbunden ist. Mhm. Und hergestellt ist halt ein bisschen so.
Ja.
Und one too much. Also wenn man mir einmal sagt, ich liebe dich, glaube ich das mehr, wie wenn man die ganze Zeit sagt, ich liebe dich, liebe dich, liebe dich.
Oder?
Absolut.
Es ist einfach, es ist so abgenutzt.
Ja.
Ich finde, manchmal hat ein ich hab dich lieb mehr Kraft als ein ich liebe dich.
Ja, kann sein.
Oder weil es nicht so ein Klischee ist.
Es kann total sein, ja.
Aber interessant, wie wir Menschen mit unserer Sprache umgehen, oder?
Absolut. Absolut. Also absolut. Wie gesagt, es ist dann auch interessant, weil ich auch noch eine andere Muttersprache habe und gerade was Emotionen anbelangt, auch da glaube ich zweisprachig ticke. Bei vielen Sachen funktioniere ich nur auf Deutsch oder nur auf Ungarisch. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo es dann so...
Würdest du gerne komplett auf Ungarisch mal drehen?
Ja, total gerne.
Ja? Hast du eine Agentin in Budapest?
Nee, und ich würde das, also das ist so eine zwiespältige Kiste, weil ich würde jetzt auch keine, es werden so viel weniger Projekte dort gemacht und die gebühren auch den ungarischen Kolleginnen.
Okay.
Aber
du bist eine ungarische Kollegin.
Ja.
Hast du einen ungarischen Pass?
Ja, aber es ist dennoch ja so, dass ich habe die Möglichkeit, hier zu drehen. Mhm. Die haben sie nicht.
Nein.
Das ist so. Punkt eins. Punkt zwei, ich glaube einfach, das ist so eine komplexe Sprache, die ich spreche, aber damit nochmal auf dieser schauspielerischen, künstlerischen Ebene umzugehen, das maße ich mir nicht an.
Mhm.
Nicht in der gleichen Qualität, wie die Kolleginnen das dort können.
Ja. Es ist lustig, dass ich gerade sagte, hast du eine Agentin in Budapest? Mhm. Es ist witzig, dass ich gleich an eine Agentin denke.
Ja.
Die meisten SchauspielerInnen in Deutschland haben eine Agentin.
Das ist richtig, es gibt ganz wenig Agenten.
Ist das nicht kurios?
Ja, es gibt wenig Agenten.
Alle reden über Gender Pay Gap, ey. Aber was ist mit der Agenten Pay Gap hier? Mit der
Agenten Gap. Ja, ich glaube, dass die Agentin ist ja im weitesten Sinne ja auch ein sozialer Beruf, ne? Hm. Auch mit den ganz Bekloppten, uns. Und das ist sau anstrengend, glaube ich. Und das tun sich, glaube ich, dann eher Frauen an.
Aber es ist interessant. Es wurde mir jetzt gerade erst klar.
Ja.
Ich ging automatisch von einer Agentin aus.
Ja. Ich habe auch eine Agentin.
Ja, ja. Fast alle habe ich so gefühlt. Haben Agentin.
Ja.
Ja, ist ja wirklich kurios. Und zu Peter auch noch Baden fand ich einfach, aus irgendeinem Grunde fand ich diesen Einsatz von dir wirklich ganz schön. Mir reicht's sowas von, warum auch immer. Ich fand, aber da hast du so richtig gemerkt, wie du auch als Schauspielerin wahrscheinlich einen Spaß hast, da so richtig jetzt mal abladen zu können. Mir reicht's sowas von.
Das ist Rainer Kaufmanns Arbeit.
Ja? Ich liebe diese Formulierung, sowas von. Die finden manche immer so ganz merkwürdig.
Ja?
Aber sowas von finde ich super. Da vor allem, das kannst du auch kaum übersetzen in eine andere Sprache.
Nee.
Mir reicht's aber sowas von. Sowas
übrigens,
von.
Übrigens, apropos, ganz Klammer, also wirklich Klammer auf, Klammer zu, übersetzen in eine andere Sprache. Die Ungarn waren ja mal Teil der K&K-Monarchie mit den Österreichern. Das heißt, es gibt so ein paar deutsche Begrifflichkeiten, die da noch rumschwirren. Und es gibt oder gab das Wort oder den Ausdruck muss sein auf Ungarisch nicht.
Muss sein.
Sowas kennt der Ungarn nicht.
Ja.
Und man sagt es jetzt aber und das heißt Muszáj. Und ich habe dann irgendwann mal, bin ich draufgekommen, beziehungsweise es hat eine Freundin meiner Mutter, die Germanistin, ist mir erklärt, dass also Muszáj, das Ungarische muss sein, aus dem Deutschen ist, nämlich muss sein. Was ich einfach total geil finde.
Ja.
Das ist ja so interessant für ein Volk, die einfach diesen Ausdruck nicht haben.
Ja,
muss
super.
Sein, haben wir nicht.
Ihr habt im Erzgebirge wieder gedreht.
Ja.
Wobei du aufhörst jetzt ja bald.
Genau.
Über die Grenze, das ist der neue. In Altenberg spielt er, bei Bauarbeiten wird eine jahrelang verschacherte Leiche dort plötzlich wieder entdeckt bei Bauarbeiten. Und dann kommt noch jemand wieder ums Leben. Ein ortsbekannter Säufer, der Berthold. Und diese beiden Fälle hängen doch wohl miteinander zusammen. Es ist auf jeden Fall
wieder hochdramatisch. Ja, und es passiert noch was sehr Dramatisches. Was meine Figur, es ist so interessant, wenn du den Plot erzählst, weil ich bin so noch in meinem eigenen, also was die Sabo erlebt hat drin.
Mhm.
Die Sabo ist auf jeden Fall auch sehr an ihrer Grenze.
Ja, wobei in dem Film geht's ja eigentlich.
Doch.
Da ist es eher
so
bei deinem
Suche,
Kollegen. So.
Ja, aber die hat ja da so ein Schuldthema auch.
Ja. Das liebt ihr SchauspielerInnen doch,
Schuld
oder?
Ist toll.
Schuldthemen.
Schuld
oder wenn man
toll.
Schuld spielen kann. Das gibt dem Charakter gleich eine unglaubliche Tiefe.
Gut, ich meine, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt eine philosophische Frage, ja, weil bestenfalls hat ja jede Figur eine Tiefe, so wie jeder Mensch eine Tiefe hat.
Klar.
Jeder geht nur damit anders um. Und aber also sagen wir mal so, alles, was in hohe dramatische Amplituden hat, spielt der Schauspieler, die Schauspielerin natürlich gerne.
Natürlich.
Ist eine tolle, kann man toll zeigen und so. Ne?
Ja. Dieses Erzgebirge, das ist ja wirklich so eine eigene Welt, die ist auch durchaus, glaube ich, im echten Leben manchmal so ein bisschen düster. Für die meisten von uns ein relativ unbekanntes Gebiet. Was ist für dich das Spannende am Erzgebirge? Denn du hast es die letzten Jahre über ein bisschen kennengelernt. Natürlich sind die Menschen gastfreundlich und so, das ist ja völlig klar. Das versteht sich von selbst. Dennoch, was hast du für dich Spannendes entdeckt an dieser Gegend?
Wenn ich jetzt nur ganz subjektiv spreche, wie meine Annäherung an genau. diese Region war, die für mich da auch unbekannt war, muss ich ehrlich zugeben.
Ja.
Was für mich erstmal spannend, weil ich bin ja in Oberbayern aufgewachsen, bin ja Münchnerin.
Ja.
Aber meine Muttersprache ist Ungarisch.
Ist München Oberbayern? Ja.
Ja, eh.
Ja.
Klar.
Ja. Ich denke, Oberbayern ist irgendwas draußen.
Na, also
mich nervt es ja auch, Niederbayern ist ja ganz oben, ne?
Niederbayern ist also östlich von uns.
Okay, also östlich.
Östlich, genau.
Alles klar.
Westlich ist Schwaben, Augsburg und so.
Ja, und was ist ganz
südlich
oben?
Südlich ist Oberbayern.
Ja.
Und es heißt deswegen Oberbayern,
das nervt mich so.
Das oben ist. Es ist höhenmetermäßig höher.
Deswegen heißt es Oberbayern. Weil das nervt mich mal, dass Oberbayern ganz unten ist.
Ich mein, und dann geht es runter nach Niederbayern.
Ach du,
nach Passau.
Weil das ganz oben
rüber
ist.
Rüber in den Osten und oben sind die Franken.
Ja, so, haben wir auch
genau.
nochmal da.
Und München ist die Hauptstadt quasi von Oberbayern.
Oberbayern.
Und ich bin ja auch ein bisschen südlich von München aufgewachsen, also wirklich im Oberbayern, am Starnberger See. Wurscht.
Ja.
Ich bin also Bayerin, geprägt durch den tiefen Westen und muttersprachlich aber Ungarin. Das heißt, ich habe natürlich auch eine emotionale Ostprägung und meine Familie ja auch eine Ostbiografie.
Ja klar, dein Vater geflüchtet damals auch.
Meine Großeltern mütterlicherseits auch. Meine Mutter ist ja auch Ungarin.
Stimmt, deine Mutter ist auch Ungarin, wirklich.
Ja, ja.
Also Du hast eigentlich 100% ungarisches
Blut.
Genau,
und ich habe auch tatsächlich erst so in der Grundschule richtig Deutsch gelernt. Aber also daher war mein emotionaler Zugang für Ostdeutschland schon irgendwie sehr groß. Und ich dachte auch, okay, vielleicht liegt darin auch so meine persönliche, für mich die Aufgabe auch, dass ich mein Herz nochmal ganz anders vielleicht für Ostdeutschland öffnen kann, wie wenn ich nur diese Bayern-Prägung hätte.
Ja.
Und es ist auch so, ja, das ist definitiv so. Auch wenn DDR was wirklich komplett anderes ist als Ungarn, auch was die jeweilige Diktaturerfahrung anbelangt. Jedenfalls, so bin ich dahin gefahren und es gibt ganz viele Aspekte am Erzgebirge, die sie gemein haben mit sämtlichen Bergvölkern. Ja, das ist etwas, was mir auch bekannt ist, ein bisschen dieses in sich hinein. Die Dialekte gehen so ein bisschen eher retour, ja, und ein bisschen holprig, ist sehr kehlig und auch so holprig ein bisschen. Versteht auch kein Mensch. Also das haben sie so genauso eigen wie die anderen. Ich muss sagen, es hat mich wirklich extrem berührt, wie herzlich die Sachsen sind.
Ja.
Also das muss ich wirklich sagen, das hätte ich so herzlich einfach nicht erwartet. Mich haben die Frauen beeindruckt. Also um ganz konkret auf deine Frage zu beantworten. Die Frauen haben mich beeindruckt. Ich wusste immer schon, dass die Frauen in Ostdeutschland nochmal ähnlich wie in Ungarn auch, aber eine andere Prägung haben als jetzt nur Bayern, ja.
Ja.
Weniger katholisch, sagen wir mal.
Ja.
Aber was für einen großen, also die es sind natürlich viele Frauen auch gegangen, die Leistungsträgerinnen sind nach der Wende eher mal gegangen, aber es sind viele zurückgekommen. Und sie machen.
Wirklich, es sind wirklich viele zurückgekommen.
Es sind wirklich viele
das
zurückgekommen.
Das kennt man von den jungen Menschen in der Gegend natürlich nicht.
Eigentlich. Genau, aber es sind viele zurückgekommen und haben da wirklich eine. Das sind sehr patente, sehr, sehr fleißige, sehr anpackende Frauen, die mich total beeindruckt haben.
Ja.
Und die ich so, wo ich so das Gefühl habe, ach, da kann ich ein bisschen dieses ostdeutsche Frauenthema ganz gut einordnen.
Greif mal eine raus, eine von deinen Frauen, die du
zum
da kennengelernt
Beispiel,
hast.
Es gibt an dem Ort Schwarzenberg, gibt es eine Kneipe, das ist eine Künstlerkulturkneipe, die heißt Freie Republik Schwarzenberg.
Ja.
Und war für uns auch so ein bisschen Hotspot, weil das einfach so ein bisschen rausgefallen ist aus dem sonst. Erstens mal haben die ein bisschen länger offen, weil es ist schwierig, so nach 20 Uhr noch essen und so.
Also nach 20 Uhr wird es schon schwer.
Ja, es wird schon ein bisschen, okay. Ja, die Uhren laufen ein bisschen anders im Erzgebirge.
Mhm.
Naja, und das, also da, die waren immer sehr, sehr offen und hatten so waren unserem Rhythmus vielleicht ähnlicher. Und es war eben eine Künstlerkneipe, die die sich eigentlich gegründet hat aus dieser, sie heißt Freie Republik Schwarzenberg, weil Schwarzenberg nach dem Zweiten Weltkrieg vergessen wurde, besetzt zu werden von Russen und aber von den Alliierten. Und dann haben sie kurzzeitig ihre eigene Republik ausgerufen mit eigener Währung und haben da so ein bisschen, waren halt die Freie Republik Schwarzenberg, so heißt diese Kneipe und so ist es auch. Und die Dame, die diese Kneipe da leitet, ist, fand ich einfach sehr beeindruckend.
War die auch mal weg und ist zurückgekommen? Nein.
Nein. Also eine Kneipenbesitzerin. Sie ist aber viel reisen gegangen.
Okay, das schon.
Also sie hat die Welt gesehen und hat da viel Impulse auch mitgenommen.
Ja.
Aber ich könnte noch 10 solche Frauen wirklich nennen.
Nenn noch eine weitere.
Ich fand jetzt zuletzt auch, ich hatte ein wahnsinnig tolles Ferienhaus für die letzten 2 Filme und habe da die Familie, die da gastgebend war, kennengelernt. Und da war auch die Mutter, also konnte man um 6 Uhr morgens, saß die schon im Büro und hat nebenbei noch das geleitet und das gemanagt und hier getan und da getan und war immer gut drauf und mit der Tochter und dem Mann noch nebenbei gemanagt. Also es ist einfach, wirklich beeindruckend, auch mit einer echt großen Lebensfreude.
Aha. Es ist ja immer noch so eine Region, die so ein bisschen mit den Folgen der Wende zu kämpfen hat, bis heute. Gerade auch was Infrastruktur angeht. Die jungen Menschen, die ziehen alle gerne in den Westen oder nach Berlin oder woanders hin. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Dann habt ihr vor allem gedreht und habt natürlich von morgens bis abends zu tun. Und trotzdem, was hast du von der Stimmung in dieser Landschaft, ja, bei den Menschen? Was hast du selber mitbekommen?
Ach, es ist wirklich sehr komplex, weil einerseits sind diese kleinen Orte, die da sind, sind total hübsch und auch sehr hübsch renoviert. Andererseits springt einen die Leere auch so ein bisschen an. Also man sieht, das ist jetzt wirklich nicht bei weitem so, als wäre alles bewohnt. Das ist jetzt auch nochmal unterschiedlich, wo im Erzgebirge oder welcher Ort. Wie gesagt, es gibt Mittelstand, es gibt sehr viel, was da in Bewegung ist. Es gibt sehr viel mehr Wirtschaftskraft und so, wie ich jetzt so voller meiner Vorurteile erwartet hatte. Es gibt auch junge Menschen, es gibt auch sehr sichtbar, auch wiederum unterschiedlich, wo man ist, Probleme mit Drogen, gerade auch mit Meth. Das hat auch mit der tschechischen Grenze ein bisschen zu tun.
Richtig, klar.
Es gibt Abwanderungen, ganz klar. Und es gibt auch, also was das Problem auch ist für diese Region, glaube ich, ist, das kulturelle Angebot ist einfach sehr limitiert. Da ist, und das ist schon etwas, was eine Region lebenswert auch macht.
Ja.
Und da fand ich es aber eine ganz tolle Entscheidung, dass Chemnitz Kulturhauptstadt geworden ist 2025, was sehr viel Möglichkeiten für diese Stadt eröffnet hat und auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, was ich großartig finde.
Finden die das im Erzgebirge auch richtig gut? Nehmen die das wahr? Oder gucken
teilweise,
die halt auf die große Stadt?
Teilweise aber eben auch scheiße. Also das ist schon... Das
warum
ist,
scheiße?
Naja, weil man vielleicht so, also alles, was progressiv, urban ist, eher tendenziell mal ablehnt. Das ist jetzt dem Erzgebirgler nicht nur bei ihm so, das gilt auch für andere Bergvölker, aber dort mischt sich das dann auch schnell mal vielleicht mit einer gewissen AfD-Haltung. Ne? Und das ist ja europäische Kulturhauptstadt und eine gewisse Europaskepsis.
Aber wirklich, sogar europäische Kulturhauptstadt, genau. Völlig richtig.
Ja.
Das ist ja der Hammer.
Ich möchte aber, mir ist ganz wichtig, an der Stelle nochmal vielleicht zu ergänzen, zu sagen, dass das nur wirklich meine individuelle Erfahrung und mein Gefühl ist, weil ich maße mir nicht an, da ein Gesamtbildurteil über alles zu fällen.
Ich finde, dass die Region auch durch die Krimis eher so interessant wird.
Mhm.
Auf der anderen Seite musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ich kenne nun nicht diese ganzen Erzgebirgskrimis, aber jetzt der letzte zum Beispiel, der ist ja auch wirklich sehr, sehr düster. Und ich musste denken an den Tatort vom SWR vor vielen, vielen Jahren, Tod im Häcksler. Hast du von dem gehört?
It rings a bell, aber ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen.
Tod im Häcksler war wirklich, da wurde die Pfalz so hinterwäldlerisch dargestellt. Da fuhren Autos wie wirklich so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da waren so die Bauern und alles sowas, so grumpige Typen und so weiter. Und dann haben sie den einen so in den Häcksler getrieben und dann wurde er da getötet. Und ich saß damals noch, ich war Student zu der Zeit, und ich dachte, das ist wirklich kurios. Also das ist wirklich absurd. Das ist ja wie hinterm Mond da. Und dann gab es im offiziellen rheinland-pfälzischen Landtag einen Antrag, dass der SWR sich entschuldigen müsse für die Darstellung der Pfalz in diesem Film. Es war richtig ein Politikum und am Ende hat man sich vertragen. Nico Hoffmann hat den als Regisseur damals gemacht.
Das ist aber dann wirklich lange her.
Lange her. Tod im Häcksler. Und es ist bis heute ein so kultiger Tatort. Aber die Pfalz wurde halt so wahnsinnig düster dargestellt. Und daran musste ich so ein kleines bisschen denken. Es ist ja wirklich ein hochdramatischer, sehr düsterer, unglaublich toll gefilmter Fall hier.
Ja, das ist ein sehr, sehr düsterer Film. Und ich finde aber, dass darin auch ganz viel vom Erzgebirge eingefangen ist. Ja, weil klar. Es ist, in diesen Tälern liegt schon der Nebel, ja, und die Dunkelheit. Und das ist schon, und diese Wälder, ja, die sind ja so dicht und so groß. Das bietet schon viel. Ja. Viel Raum für Mystisches und so. Und ich finde das aber sehr, sehr toll. Und das hilft dem Film auch.
Es gab diese eine Szene, da stoßt ihr dann abends auf dem Hotelzimmer nochmal an. Mhm. Und dann kam mir dieser Spruch irgendwie bekannt vor, aber ich konnte ihn trotzdem nicht einordnen. Egge, schägete. Das ist Ungarisch.
Das ist Ungarisch, ja.
Ist das Prost oder was heißt das genau?
Das heißt auf die Gesundheit, also Prost, ja.
Alles klar, auf die Gesundheit. Denn natürlich war mir klar, dass auch wahrscheinlich dieser Satz schon mal vorher eingeführt worden war in der Reihe.
Nein, tatsächlich nicht, sondern also es ist ja so, dass gerade für die Sachsen ja Ungarn eine spezielle Rolle spielt. Ja, der Bolotton, der Sehnsuchtsort, die Begegnungsstätte mit den Westdeutschen und so und der Gulasch-Kommunismus in Ungarn und so. Und eigentlich habe ich nie irgendeinen, also jeder Sachse, den ich getroffen habe, konnte irgendein Wort auf Ungarisch. Und Egischigedre ist quasi so das stehende Begriff sozusagen für die Sachsen dieser Generation. Und tatsächlich war das, sage ich, dann noch nicht mal die Sabo das, sondern die Försterin.
Ja, ihr zusammen.
Offenbar. Genau, aber sie spricht das an, kommt quasi von ihr.
Sie fängt mit Egischigge an. Mhm. Und du Egischigerte.
Egischigedre.
Schigedre. Aber auch mal. Sag das nochmal.
Egischigedre.
Schegedra. Aber fehlt was bei mir. Ich habe einen Buchstaben zu wenig. Oder Ege Schegedra. Da fehlt
ein Buchstaben. Das Problem ist ein bisschen, wenn du es jetzt falsch aussprichst, sagst du was ganz, ganz Perverses.
Wie zum Beispiel?
Nein, das sage ich jetzt nicht. Das ist wirklich. Ich komme auf deinen Arsch. Ege Schegedra heißt, ich komme auf deinen Arsch.
Aber das ist ja krass. Ich weiß aus dem Chinesischen ein falsches Schriftzeichen irgendwo. Weißt du nicht, von links nach rechts um. Und schon sagst du das Gegenteil oder etwas ganz anderes. Ja. Im Ungarischen auch. Mhm. Dadurch wird die Sprache aber, finde ich, nochmal extrem interessant.
Ja, es gibt einige Sachen, die Sprache interessant machen, mit Sicherheit.
Du hast auf jeden Fall in diesen Jahren, glaube ich, auch wirklich Tolles erlebt bei den Dreharbeiten und die Region kennengelernt. Ihr hattet eine Folge, die hieß Tödlicher Akkord. Mhm. Und dort habt ihr in Schneeberg, habt ihr am Bergstreittag, habt ihr gedreht.
Ja.
Das ist so ein Volksfest, da wird etwas gefeiert, etwas Historisches. Nämlich ein Streik, zwei historische Streike, weil man den Bergarbeitern den Lohn kürzen wollte. Und da sind sie auf die Barrikaden sozusagen gegangen. Und das wird immer noch gefeiert, ganz groß, mit viel Kultur und Tradition. Und ihr habt aber wirklich an dem echten Tag gedreht.
Nee, meine Figur ist da gar nicht so viel anwesend. Also ich war da nur kurz dabei. Aber das, was besonders ist am Erzgebirgskrimi und was auch wirklich diese Dreharbeiten sehr, sehr schön auch zuweilen etwas anstrengend dadurch, aber wirklich sehr, sehr besonders gemacht hat, ist, dass wir ja kaum Festmotive haben und ein bisschen mit den Gegebenheiten, die es dort gibt, umgehen und halt annehmen, was die Region uns an Geschichten so bietet, weil die Region ja auch so eine Hauptrolle spielt in dem Ganzen.
Ja, ja.
Und insofern so einen Bergstreittag nachzustellen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Den mussten wir original drehen.
Ja, aber das heißt, man hat nicht viele Takes.
Denn
das waren ja keine Statisten. Ihr habt euch einfach dazugesellt.
Ja.
Was war das für ein Druck?
Das ist jetzt auch schon irgendwie fünf Jahre her. Ich kann das gar nicht mehr sagen.
Obwohl, was sind fünf Jahre? Ich meine, überleg mal, was sind fünf Jahre, oder?
Ja, aber es sind fünf Jahre und so ein paar Projekte auch. Ich muss die Projekte so blättern im Kopf.
Und Theresa, die ja die Försterin Saskia spielt, die kommt nämlich aus dem Erzgebirge sowas. Sie hat mal gesagt, den Satz habe ich von ihr gefunden, die Menschen sind eigen, aber herzlich, klar, traditionsbewusst und hilfsbereit, alles schön, aber dieses Eigen, das finde ich, macht sie so interessant. Also bis auf den Dialekt, den du gerade erwähnt hast, weißt du, es erinnert mich ein bisschen auch ans Badische.
Ja.
Ich stelle sich mal so, ich kann dich nicht machen. Norddeutschland ist für mich immer so, da ist alles offen. Da gehen diese Gesichtszüge In alle Richtungen, nach außen. Was denn?
Das ist die Weite des Meeres.
Ja, und sprich mal so, Norddeutsch. Dann bist du automatisch, irgendwie ziehst du dein Gesicht so nach außen.
Stimmt.
Während so im Badischen ist weich, das kannst du mal. Allein ist weich, da geht alles so nach innen. So stelle ich mir den Erzgebirgler ein bisschen vor.
Das ist auch so. Das ist definitiv so. Die sind da so separiert ein bisschen. Es ist auch ehrlich gesagt so, dass da wenig Internet Infrastruktur, man kommt ja auch mit dem Zug sehr schwierig hin. Das ist ein bisschen
ab vom Schuss.
Halt. Ab vom Schuss, ja.
Ich finde ja Dresden manchmal schon ab vom Schuss. Man kommt
im Vergleich
auch nach Dresden,
dazu ist ja Dresden
mit Weltmetropole, das ist schon klar. Wie ist das Internet im Erzgebirge? Also, die kriegen das gute Internet aus Tschechien drüber, oder?
Naja, sobald man über die tschechische Grenze ist, wird es auf jeden Fall ganz gut.
Das loben immer alle, die so in Tschechien waren, sagen wir, ey, das ist ein mega Internet in Tschechien.
Naja gut, aber ich meine, als Deutscher, es ist ja fast egal, wohin du fährst, oder?
Ja, es ist wirklich so schlimm.
Ja.
Ein besonderer Moment bei den Dreharbeiten war bestimmt auch, als du morgens baden gegangen bist als Kommissarin damals.
Ja, das war tough. Das war ja wirklich ein ganzer Drehtag, ja. Also das macht dann irgendwie 30 Sekunden in dem Film aus, aber ich habe ja da den ganzen Drehtag in einem 10 Grad kalten Wasser da nackt verbracht. Und da muss ich sagen, auch nochmal Chapeau an Konrad und Thorsten, also Kamera und Regie. Mhm. Thorsten ist mit mir reingegangen, zumindest bis zu den Knien.
Okay.
Um ein Gefühl dafür zu haben, wie oft er mich da rein und raus jagen kann. Nein, das war in dem Moment, wo wir gedreht haben, habe ich es eigentlich eh nicht gespürt.
Ja.
Aber es war schon nicht ohne. Und ehrlich gesagt, jetzt kann ich es ja erzählen, weil es ist jetzt dann doch ein paar Jahre her. Wir hatten so Stress und so Zeitdruck an dem Tag, dass wir uns eine Einstellung gefehlt hat bei diesem Wasser.
Ja.
Und dann sind wir am Wochenende, Konrad Thorsti, unsere Script Continuity Mandy und ich, zu diesem See zurückgefahren und haben diese eine Einstellung nachgedreht.
Ja, aber warum auch nicht?
Ja, versicherungstechnische Gründe.
Ich verstehe. Ich verstehe.
Das ist also nicht so ganz so legal gewesen, ja.
Das ist
also
richtig.
Diese Einstellung hat gefehlt.
10 Grad sind richtig.
Ja, das ist scheißkalt.
Wirklich. Ich würde bei 18 nicht reingehen.
Ja, ich auch nicht.
10 Grad, das ist okay. Das heißt, wie hast du es gemacht, um diese ganzen Takes durchzuhalten?
Ich kann es dir gar nicht sagen. Es war einfach in dem Moment, wo man dann halt im Spielen war, hat man halt, das ist irgendwie dieses, das erzählen ja viele Schauspielerinnen, diese Momente zwischen, oder auch Regisseurinnen oder Kameramänner und Frauen, diese Moment zwischen Bitte und Danke ist irgendwie eine andere Bewusstseinsebene.
Inwiefern habt ihr versucht, den Dialekt auch mit reinzubringen? Es gab mal in irgendeiner Regionalzeitung, habe ich gelesen, gab es dann mal so ein bisschen Kritik irgendwie. Die Einheimischen würden lächeln über diesen Dialekt. Wobei man ja auch immer sagen muss, es ist Film. Film
ja,
ist nicht
ich glaube,
echt.
Das ist ja auch so eine Quadratur des Kreises, das Thema Dialekt im Fernsehen, vor allem im Fernsehen.
Ja.
Ich verstehe natürlich die Kritik der Zuschauerinnen, dass ihnen da der total authentische Dialekt wichtig ist. Das ist auch absolut zu respektieren. Nur, man muss auch verstehen, dass wir für sehr, sehr viele Menschen diese Filme machen.
Absolut.
Und es muss ja auch in deren Interesse sein, dass man ihre Geschichten versteht.
Und ein Film, das muss man sich auch immer wieder hervorrufen, ein Film ist immer ein Märchen. Ein Film ist immer ein Film, weil, das merken wir an uns selber, wir wollen ja immer, dass etwas realistisch ist. Wie, der hat den jetzt getroffen? Das kann doch jetzt überhaupt nicht sein. Das ist ja, also wie kann man mit so viel Zufall, aber so werden Geschichten erzählt, weil es sind Geschichten, verdammt nochmal. Es ist nicht Dokumentar. Aber das muss man selber in sich selber wachen. Man ärgert sich immer, wenn etwas unrealistisch ist. Oh, der Polizist, der kann doch nicht so arbeiten. Hey, das würde man nie in echt so machen.
Also
nein,
sagen wir mal so, es gibt Sachen, die sind Film vor Logik und es gibt Sachen, die sind Schlamperei.
Also, okay.
Es gibt schon Unterschiede.
Ja. Wo durftest du Dialekt sprechen mal? Durftest du mal einen aneignen?
Ich darf immer wieder mit ungarischem Akzent sprechen.
Ja, okay, gut. Also, und kannst du das überhaupt? Das finde ich ja ganz interessant, weil es ist ja deine Muttersprache, Deutsch genauso und jetzt sollst du...
Du musst Betonung machen auf erster Silbe und das habe ich auch zu Hause von vielen Familienmitgliedern und Freunden von Familie, habe ich das schon immer im Ohr.
Gut, du darfst.
Das ist dann doch...
Du darfst das.
Ich darf das, ja. Das und bayerische oder bayerische Färbung zumindest, das passiert schon auch manchmal.
Lara, es war ein großer Spaß.
Danke dir sehr. Für mich war es auch toll.
Danke dir für die Begegnung.
Ja.
Und dann noch eine Runde. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Das letzte Foto auf meinem Smartphone.
Du kannst nachgucken.
Das ist, ich weiß es, glaube ich. Ja. Ich habe gestern aus dem SMS-Verlauf von meiner Agentin und mir gestern Abend kurz vorm Einschlafen noch schnell abfotografiert, wann ich heute wo sein muss.
Gut, hat alles geklappt auf jeden Fall.
Ja.
Das ist sehr gut. Und der letzte Song, den du auf deinem Smartphone gehört hast, in der Playlist. Oder
Chaka Khan, Ain't Nobody, dazu habe ich mich warm getanzt heute.
Heute Morgen, die 5 Minuten.
Ja.
Dir, toi toi toi, viel Erfolg.
Vielen Dank.
Für die nächsten schönen Projekte.
Vielen, vielen Dank.
Und dann bis bald mal wieder.
Bis bald.
Talk mit Thies.
Lara Manduki war das. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats.
Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren.
Ach, was sind das für Zeiten, sag mal. Die Zeiten waren ja noch nie so wirr und durcheinander und gefährlich wie immer. Ja, man muss zugeben, es gibt also rein subjektiv schon eine Steigerung. Doch, die Demokratie wackelt mehr als je. KI ersetzt das Denken. Wir sind nicht mehr verteidigungsfähig, wir sind kriegsfähig. Was machst du jetzt dagegen als Einzelner? Ja, man geht ins Kino, hat Sex mit dem Partner. Also mit kleinen Dingen die Welt verändern. Oder man macht einen Podcast. Und den mache ich jetzt. Matthias Richling angenehm. Ja, wer es weiß, aber manchmal weiß ich es selber nicht. Ich mache politische Comedy und das will ich künftig machen, alle 2 Wochen mit verschiedenen Kollegen aus dem Humorsektor über alles, was diese Zeit hergibt. Denn damit man in der Zeit nicht verloren geht, muss man ja ständig drüber sprechen. Aber mit Ironie. Ja? Denn wie sagte ein berühmter jüdischer Rabbi, nicht die Hoffnung stirbt zuletzt, der Humor stirbt zuletzt. Was für Zeiten! Richtung plus 1 jetzt in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer.